Höfe sucht den Superchrist. Herzlichen Dank für euer Theaterstück. Genial, wie ihr euch da investiert habt. Wir haben ja das Thema zusammen ausgewählt. Wir haben uns getroffen und haben darüber gesprochen, was würde euch für ein Thema interessieren für eure Konfirmation. Und ihr habt gesagt, Christsein im Alltag. Und wir haben heute schon viel von eurem Alltag gesehen. Die ganzen Betten, die ganzen Küchen, sogar Kühlschränke und Waschmaschinen und Toiletten. Ihr habt gesagt, ihr möchtet drüber nachdenken, was heißt eigentlich Christsein im Alltag? Und deswegen heute Morgen dieses Theaterstück Höfe sucht den Superchrist. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gelesen, in dem Flyer von heute steht ja auch ein kleiner Denkanstoß drin. Superchrist, das ist doch das, was man erwartet bei der Konfirmation, oder? Dass die da vorne Psalm 23 vorwärts und rückwärts aus dem Kopf aufsagen können, egal in welcher Lebenslage, dass das Superchristen sind, die diese Checkliste erfüllen. Und ich habe die Checkliste mal mitgebracht, die Checkliste mit 10 Punkten. Und jetzt braucht es eigentlich noch eine Jury, oder? Und wahrscheinlich ist das der Pfarrer in der Kirche, der sagt allen, was sie richtig und was sie falsch machen. Und so stellen wir uns ja Christsein oft vor, oder? Dass wir denken, Christsein heißt, ich muss was tun. Ich denke, das war natürlich überspitzt, was die Jungs da gemacht haben. Aber irgendwo habe ich den Eindruck, ich muss was tun. Das klingt für uns nach Christsein. Und der Pfarrer ist der, der allen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, der sie korrigiert, ihnen auf die Finger schlägt. Und wenn sie dann einmal kommen in einem Monat, macht er ihnen sogar noch ein schlechtes Gewissen. Ist das Christsein? Es gibt ja den Trend zur Selbstoptimierung und so eine Checkliste wäre natürlich einwandfrei zur Selbstoptimierung des Christseins, könnte man denken. Selbstoptimierung, wenn ihr das mal bei Google eingebt, dann findet ihr einen Beitrag von Spiegel TV dazu. Selbstoptimierung ist ein Trend, es gibt über 15.000 Apps, wo ich mich selbst überwachen kann, oder? Du kannst deinen Schlafrhythmus überwachen. Es gibt Leute, die analysieren jeden Morgen ihren Schlafrhythmus. Es gibt Leute, die überwachen 15 Faktoren. Ich weiß gar nicht, was die alles überwachen, aber die haben für jedes erdenkliche Thema haben die eine App. Also zum Thema Essen, Kalorien zählen oder dann Speiseplan vorgeben, wie viele Schritte man macht, wie lange man schläft, wie lange man aufwacht mitten in der Nacht oder die Herzfrequenz, der Blutzuckerspiegel, für all das gibt's heutzutage Apps und man kann sich selbst optimieren. Und sind wir doch mal ehrlich, da ist ja was Wahres dran, oder? Dass wir manchmal über die Stränge schlagen und dass es manchmal uns auch gut tun würde, gesünder zu essen oder auf unsere Gesundheit zu achten. Aber das ist so ein Trend. Ich würde daran kaputt gehen, wenn ich mich die ganze Zeit selbst überwachen müsste und selbst optimieren müsste. Und als ich diese Checkliste gesehen habe, in diesen 10 Punkten, dann habe ich gedacht, so klingt das nach Selbstoptimierung. Ja? Ich muss tun. Und deswegen ist Christsein langweilig. Und macht auch keinen Sinn. Und ich habe gedacht, wir möchten heute über die Gedanken, was heißt Christsein im Alltag und wie sieht Christsein aus, möchte ich gerne mit euch nachdenken aufgrund von einem Mann, der eigentlich die Chance darauf, Superchrist zu werden, ordentlich versaut hat. Dieser Mann war von Beruf Fischer. Das war einer, der war gewohnt zu arbeiten. Oder der Claudio hat es, glaube ich, gesagt, dass er gerne segelt. Und oder? Du hast gesagt, dass du gerne segelst. Und ja, Fischer, das sind Leute, die mussten nachts arbeiten zur Zeit des Neuen Testamentes. Die sind auch mit dem Boot rausgefahren. Die wussten, wie hart es ist, sich das tägliche Brot zu verdienen. Und ich habe gedacht, wir sind ja heute so eine Männerrunde, 3 Konfirmanden und ich. Dann lade ich doch mal noch einen Mann dazu ein, nämlich den Petrus. Petrus war eine starke Persönlichkeit. Oftmals denkt man, ja, Petrus, das war so einer, der hat immer das letzte Wort haben müssen oder immer das erste Wort und der hat's immer übertrieben. Ja, der wollte als sie mit Jesus mal einen besonderen Moment erlebt haben, wo sie auf einem Berg waren, hat er gedacht, hey, Jesus, komm, lass uns hier Häuser bauen, Fundament ausgraben, anpacken. So war der Petrus tatkräftig. Er war einer, der konnte was tun. Aber ich finde, der Petrus, der kommt oftmals zu schlecht weg, weil er war zwar Wortführer, aber er hat sich auch engagiert, er hat Verantwortung übernommen. Als Jesus gefragt hat, wollt ihr mich auch verlassen, hat er gesagt, nee, hey, Herr, du hast Worte, du bist der Messias, du hast Worte des ewigen Lebens, warum sollen wir weggehen? Das, was du uns sagst, das tut uns so gut. Und auch als es darum ging, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich werde sterben, ich werde ans Kreuz genagelt werden, da sagt Petrus, hey, Jesus, das kann nicht sein, das ist der falsche Plan, ich werde das verhindern. Oder als Jesus mal in der großen Menschenmenge unterwegs war und eine Frau hat ihn berührt, fragt Jesus, wer hat mich berührt? Da sagt Petrus, hey, Jesus, hier stehen lauter Leute, dich haben 1000 Leute berührt. Was für eine komische Frage. Er war einer, der konnte, der hat Verantwortung übernommen, der hat was gesagt, wenn es drum ging, der hat was gemacht. Und vielleicht wissen manche das über Petrus, über diesen Mann aus dem Neuen Testament, dass er auch im Zusammenhang mit der Kreuzigung eine wichtige beziehungsweise unrühmliche Rolle spielt. Am Anfang eben, als Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet mich verraten, da sagt Petrus, ich nicht, ich garantiert nicht, ich bin der Superchrist, ich werde für dich einstehen. Und er hat sogar noch eine Waffe eingepackt und als die Diener des Hohen Priesters gekommen sind und Jesus gefangen nehmen wollen, hat er dem einen sogar ein Ohr abgehauen. Er hat zugepackt, Superchrist. Aber dann, als Jesus gefangen war und verhört wurde, stand Petrus nur noch als Zuschauer dabei. Da war ihm das Herz schon in die Hose gerutscht. Und als er dreimal gefragt wurde, hey, gehörst du nicht auch zu dem, der da angeklagt wird, hat er dreimal gesagt, nee, den kenne ich nicht. Drei Leute haben ihn gefragt, hey, du sprichst ja auch so diesen galiläischen Dialekt, bist du nicht einer von denen? Nein, mit Jesus habe ich nichts zu tun. Und am Ende hat er verstanden, hey, ich habe es total versiebt. Ich bin durchgefallen als Superchrist. Und dann stirbt Jesus und es kommt die Auferstehung. Und danach begegnen sich Jesus und Petrus wieder. Und ich möchte gern drei Verse aus dem Neuen Testament heute mit uns lesen. Denn mir ist es wichtig, dass wenn wir darüber nachdenken, was heißt Christsein im Alltag, was heißt Christsein überhaupt, dass wir uns mit dem beschäftigen, was die Bibel denn eigentlich sagt. Wir können uns natürlich gut unterhalten, vielleicht sogar einigen, was ist denn Christsein, aber entscheidend ist ja, dass der Jesus Christus, dass der sagt, was Christsein eigentlich ist. Und er kommt an einem frühen Morgen, als Petrus wieder dabei war, was zu tun. Petrus hat sich beschlossen, wieder zu fischen. Er sitzt wieder im Boot. Er hat die ganze Nacht gefischt und hat keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und fragt, habt ihr ein paar Fische? Hier, ich will frühstücken. Damals haben die zum Frühstück Fisch gegessen, oder? Und dann sagen sie, nein. Dann sagt Jesus ihnen, hey, werft mal das Netz auf der anderen Seite aus. Und auf einmal haben sie über 150 Fische im Netz. Und dann erkennt Petrus, hey, das ist Jesus. Er schwimmt zurück ans Ufer oder er geht zurück ans Ufer, setzt sich zu Jesus ans Feuer. Jesus hatte bereits Feuer gemacht. Jesus hat gerne grilliert. He? Er hat die Kohlen auf dem Holzkohlen, lag schon Fisch und Brot und sie haben zusammen gefrühstückt. Jesus hat gesagt, bringt noch ein paar Fische. He? Da haben sie Fisch ausgenommen, handfest. Und dann fängt Jesus mit diesem Petrus an zu reden. Und er spricht mit ihm und das können wir hier lesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich weiß nicht, ob Sie den Text schon mal gelesen haben, ob der Ihnen bekannt vorkommt, spielt auch gar keine Rolle. Als ich den Text gelesen habe und immer wieder, wenn ich ihn lese, denke ich, das ist eine ungewöhnliche Frage, die Jesus da stellt. Ich meine, welche Frage erwarten Sie von Gott? Vorhin hat einer da gesagt, ja, ich möchte gerne mal in den Himmel kommen. Ja, und die gängige Vorstellung, was ist, wenn wir in den Himmel kommen? Dann steht da Gott und fragt, hast du mich lieb? Oder ist die gängige Vorstellung, warst du brav? Hast du gemacht, was ich dir gesagt habe? Die Frage ist eigentlich komisch. Die Frage, die hast du mich lieb, die erwartet ja gar niemand von Gott. Und trotzdem bringt sie uns auf die Spur, was Christsein im Alltag hat, heißt. Denn Christsein im Alltag hat viel mit Liebe zu tun. Das ist die erste Frage, die Jesus Petrus stellt. Nicht, hast du die Checkliste erfüllt? Er fragt auch nicht, hast du alles getan, was ich gesagt habe? Er sagt auch nicht, siehst du, ich hatte recht, wirst versagen. Er sagt nicht zu ihm, bereue. Sondern er fragt, hast du mich lieb? Und das ist eine ungewöhnliche Frage, wenn uns Gott die Frage nach der Liebe stellt. Denn Liebe ist ja viel mehr als Zustimmung oder Zuneigung oder Sympathie. Liebe ist ja mehr als Interesse. Liebe bedeutet ja, dass ich bereit bin, mich jemand anderen hinzugeben. Liebe hat was mit Hingabe zu tun, was mit Gemeinschaft zu tun. Liebe heißt ja nicht, ich suche das Beste für mich, sondern Liebe heißt eigentlich, ich suche das Beste für dich. Und der Grund ist, dass wir das wissen, was Liebe bedeutet, sagt die Bibel, und das ist auch meine Überzeugung, dass es tatsächlich wahr ist, ist, dass Jesus uns gezeigt hat, was Liebe ist. Wir müssen uns das bewusst sein, Jesus führt dieses Gespräch nicht am Ende eines langen Tests oder am Ende einer Fernsehshow, sondern nachdem er gestorben und auferstanden ist. Wir lesen in der Bibel, dass er noch die Zeichen hat, die Wundmale vom Kreuz in den Fingern und an der Seite und in den Füßen, wo sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Er begegnet diesem Petrus nicht einfach nur als ein intelligenter Mensch, sondern als einer, der sich selbst hingegeben hat. Der vorgemacht hat, was Liebe heißt. Das ist ja die Idee, warum Jesus in diese Welt kommt. Nicht um uns zunächst mal zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern um uns zu zeigen, dass Gott uns liebt. Dass dieses Leben Sinn macht, wenn wir zusammen mit Gott durch die Welt gehen. Dass es Sinn und Gewinn macht, nach seinen Vorstellungen zu leben. Dass es eine Bereicherung ist, zusammen mit Gott in dieser Welt unterwegs zu sein. Und das kommt ja auch in diesem Text heraus, denn in dem Moment, wo es um Liebe geht, da sagt Jesus zu Petrus, go, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Kümmere dich um meine Lämmer. Kümmere dich um meine Schafe. Weide sie, gib ihnen zu essen, sei ein Hirte. Ich brauche dich in dieser Welt. Dann macht sein Leben Sinn. In dem Moment, wo es um Liebe geht, macht der Auftrag Sinn. Und was ist das Geheimnis von dieser Liebe? Das Entscheidende für unser Christsein im Alltag ist, dass zwischen dieser Liebe und dem Tun noch was ganz anderes kommt. Oh. Nämlich, dass Jesus alles getan hat. Dass Jesus alles getan hat, um vor Gott bestehen zu können. Wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, dann müssen wir uns nicht mehr selbst rechtfertigen und erklären, ja, ich habe mich ja bemüht und weiß, die Kollegen und meine Eltern und das Geld war immer knapp. Sondern Jesus ist überhaupt nicht überrascht davon, dass es uns schwerfällt, so zu leben, wie es eigentlich unsere Bestimmung ist. Dass wir scheitern. Dass wir es nicht schaffen, jeden Tag die Bibel zu lesen. Und dass es uns schwerfällt, Dinge auswendig zu merken. Dass wir hin und her gerissen sind, was sollen wir mit unserem Geld machen? Was sollen wir mit unseren Schlagzeugern machen? Was sollen wir mit der Schule machen? Das weiß Jesus. Und er erwartet von uns nicht Perfektion, sondern Liebe. Denn er hat uns geliebt. Er ist in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, was Liebe ist. Nämlich nicht, dass ich das Beste für mich suche, sondern dass ich das Beste für dich suche. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Deswegen ist eigentlich alles getan, was auf dieser Checkliste steht, ist nichts, was ich erfüllen muss, um super Christ zu sein. Vielleicht geht es im Christsein auch gar nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um Liebe. Vielleicht heißt Christsein im Alltag nicht so sehr, eine Checkliste zu erfüllen, bestimmte Regeln, sich an bestimmte Regeln zu halten, sondern in Beziehung mit Jesus zu sein, mit ihm zu reden, weil er mich lieb hat, weil er da ist, ihm zuzuhören, weil er versteht, was das Leben bedeutet, weil er es geschaffen hat, weil er unser Leben reich machen möchte. Vielleicht heißt Christsein im Alltag nicht so sehr penetrant, irgendeine Liste abzuarbeiten, sondern im Gespräch zu sein mit Jesus. Hey Jesus, was denkst denn du über mein Taschengeld? Was denkst denn du über meine Zeit? Christsein im Alltag kann auch heißen, dass ich mit Gott Fußball spielen gehe. Christsein im Alltag heißt nicht, dass ich ständig nur Harfe spielen muss. Mein Lieblingsinstrument ist E-Gitarre. Christsein im Alltag heißt, überall wo ich bin, gehe ich mit Jesus hin. Bleib mit ihm in Beziehung, mit ihm im Gespräch, weil er mich liebt und weil ich ihn liebe. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo in der Beziehung es vielleicht nicht so funktioniert und dann gilt es, Vergebung in Anspruch zu nehmen, weil Jesus alles getan hat. Mir war wichtig heute Morgen, dass wir das verstehen, dass Jesus keine Checklisten aufstellt, sondern dass Jesus uns einlädt, in eine Beziehung zu treten, in eine Liebesbeziehung, wo er uns nichts vorenthalten möchte. Und ich hoffe, wenn ihr an Christsein im Alltag oder wenn ihr an Gott denkt, dass euch dieses Bild sich einprägt. Wenn ihr an Gott denkt, dass ihr zunächst mal an Liebe denkt. An den Gott, der aus Liebe für uns alles getan hat. Und der uns dann einlädt, anders zu leben, weil dann macht das Leben nämlich auch Sinn. Wenn Jesus mich liebt, dann macht Gebet Sinn. Wenn Jesus mich nicht liebt und kein Interesse an mir hat, dann brauche ich nicht zu beten, dann ist es nur Show. Dann ist es Beschäftigungstherapie für Senioren. Wenn Jesus Recht hat, wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann macht es Sinn, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Dann macht mein Umgang mit Geld auf einmal Sinn. Denn dann kann ich mit dem Geld etwas erreichen, was nicht nur mir oder meiner Familie, sondern auch anderen und Wert für die Ewigkeit hat. Dann macht der Umgang mit Zeit, macht Sinn. Dann lebe ich nicht einfach nur für mich und muss das Beste herausholen, sondern kann ich meine Zeit investieren und nutzen, auskaufen. Dann macht vieles Sinn von dem, was auf dieser Liste steht. Aber nicht, weil ich es tun muss, sondern weil ich Jesus liebe und mit ihm unterwegs bin. Um das nochmal zu unterstreichen, Jesus schließt dieses Gespräch noch ab mit einem Satz. Und den möchte ich euch mitgeben als letztes. Er sagt zu Petrus, folge mir nach. Das ist Christsein im Alltag. Das ist Christsein im Alltag. Jesus dabei zu haben, mit Jesus in Kontakt zu sein. Fragt sich mancher, geht es? Probier es aus. Es geht. Jesus gibt Antwort, Jesus führt, Jesus schenkt Kraft, Jesus tröstet, Jesus verändert. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, Christsein macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du nicht da bist. Christsein macht keinen Sinn, wenn du uns nicht liebst. Dass du am Kreuz stirbst, macht keinen Sinn, wenn du uns nicht liebst. Diese Welt macht keinen Sinn, wenn du nicht existierst. Unser Leben macht keinen Sinn, wenn wir nur versuchen, das Beste dabei herauszuholen und selbst zu optimieren. Danke, Herr Jesus. Wohnst du nicht in Kirchen? Sondern gehst mit uns eine Beziehung ein. Bist du bei uns in der Küche, auf dem Balkon, wenn wir die Aussicht genießen auf den See? Bist du bei uns, wenn wir schlafen oder lernen oder Schlagzeug üben? Müssen wir dich nicht extra reinholen, sondern dürfen mit dir in Beziehung treten? Dürfen dich um Rat fragen? Dürfen von dir Ermutigung erfahren? Dürfen von dir verstehen, dass unser Geld Sinn macht. Danke, Herr Jesus, dass du eine neue Perspektive für ein Leben hast. Nicht einfach nur Beschäftigungsprogramm, nicht einfach nur Sonntagmorgenvergnügen, sondern eine ganz andere Art zu leben. Und danke für die Einladung, heute Morgen dir nachzufolgen. Amen.